Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wie funktioniert eigentlich die Bildung der Zukunft? Forscher und Wissenschaftler haben sich darüber schon viele Gedanken gemacht, aber natürlich auch Schriftsteller und Autoren, zum Beispiel in Science-Fiction-Romanen oder auch in Filmen. Wir wollen heute mal schauen, was sich von solchen Fiktionen für die Gegenwart lernen lässt und was vielleicht schon Realität geworden ist. Das Ganze mit mir am Mikrofon, Mathis Jungblut. Sie hören Campus und Karriere. Willkommen dazu. Lebenslanges Lernen ist ja in Zeiten des digitalen Wandels unverzichtbar und das hat auch die Politik erkannt und heute die nationale Weiterbildungsstrategie vorgestellt. Demnach sollen Beschäftigte künftig eine öffentlich geförderte Bildungszeit für ihre Weiterbildung nehmen können. Arbeitsminister Heil und Bildungsministerin Stark-Watzinger haben heute in Berlin das Ganze vorgestellt und auch einen Gesetzesentwurf bis Ende des Jahres angekündigt. Tom Funke war für uns in Berlin dabei und berichtet.
Fach- und Arbeitskräfte werden händeringend gesucht. Gleichzeitig stehe Deutschland in den kommenden Jahren vor großen Transformationsanstrengungen. So beschreibt Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, FDP, warum jetzt die im Jahr 2019 beschlossene nationale Weiterbildungsstrategie fortentwickelt wird.
Ein Großteil der 2040 Arbeitenden sind heute schon in der Arbeitswelt. Das heißt, auf sie werden große Veränderungen zukommen in ihrem Arbeitsumfeld. Es gibt eine Schätzung, die sagt, dass bis 2030 knapp 4 Millionen Beschäftigte ihr Tätigkeitsfeld ändern werden. Das sind knapp 10%.
Aber nicht nur Fachkräfte werden in der Weiterbildungsstrategie der Bundesregierung adressiert. Stark-Watzinger setzt auch auf die Fortbildung von Geringqualifizierten. Lesen, Rechnen und Schreiben könne man auch am Arbeitsplatz lernen. Teilqualifizierung wie etwa eine Ausbildung zum Facharbeiter parallel zum Job erlangen. Generell sollen Aufstiegschancen insgesamt verbessert werden. Bestehende Förderprogramme wie etwa das Aufstiegs-BAföG werde man, so Stark-Watzinger, anpassen.
Als einen wichtigen Beschleuniger sehen wir darüber hinaus die digitale Vernetzungsinfrastruktur Bildung. Denn die digitalen Angebote sollen es jedem und jeder ermöglichen, ihre Bildungsbiografie digital auch besser zu gestalten, zum Beispiel durch konsequentes Vorhalten von Zertifikaten oder auch Micro-Credentials.
So Stark-Watzinger. An der Entwicklung der Weiterbildungsstrategie sind auch der sozialdemokratische Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, Wirtschaftsverbände und Sozialpartner sowie die Bundesagentur für Arbeit beteiligt. Heil kündigt in seinem Ressort noch in diesem Jahr einen Gesetzesentwurf zur Neuordnung der Instrumente zur Förderung der beruflichen Weiterbildung an. Ziel sei eine Entbürokratisierung. Dies, so Heil, sei eine wichtige Botschaft an die Sozialpartner und Unternehmen und Personalverantwortliche, dass bestehende Instrumente unbürokratischer gehandhabt werden könnten. Zudem kündigt Heil neue Initiativen zur Förderung von lebenslangen Lernen an. Dazu solle ein Qualifizierungsgeld eingeführt werden. Außerdem sagt Heil:
Wir werden eine neue Bildungszeit und Bildungsteilzeit einführen. Beschäftigte können damit ihre Weiterbildung selbst in die Hand nehmen und eigenständig auch betreiben. Sie können auf diesem Weg einen Berufswechsel erreichen oder auch eine besser bezahlte Stelle, beispielsweise wenn sie als gelernte Hotelkauffrau ins Hotelmanagement aufsteigen wollen.
Bei der Notwendigkeit neuer Instrumente gibt es aber Differenzen mit der Bundesvereinigung der Arbeitgeber, BDA, dessen Präsident Rainer Dulger sagt, es brauche jetzt individuell passgenaue Lösungen und
bereits kleine Schritte können dabei große Erfolge bedeuten. Dies gilt insbesondere auch für Teilqualifikationen, die den Weg zu einem Berufsabschluss eröffnen. Einen langen Weg bewältigt man öfters in kleinen Etappen. Diesen Weg wollen wir gemeinsam weitergehen. Wir wollen die vielen erfolgreich erprobten Konzepte in die Fläche bringen. Nicht immer brauchen wir Neues. Oft reicht es einfach, die Stellschrauben ein wenig zu justieren.
Er mahnt zudem, man müsse mit der Weiterbildungsstrategie jetzt diejenigen erreichen, die bisher sich noch zu wenig weitergebildet haben und auf die Veränderungen am wenigsten vorbereitet sind. Kritik an der Weiterbildungsstrategie der Bundesregierung kommt von der Linkspartei. Nicole Gohlke, Sprecherin für Bildung und Wissenschaft der Fraktion Die Linke, sagt, Zitat, bisher ist vieles noch wohlklingendes Worthülsenwirrwarr bei der Bundesregierung. Es gilt, verbindliche Angebote zu schaffen, die vor allem auch die Unternehmen mit in die Pflicht nehmen.
Wenn man so will, ist die Science-Fiction ja voller Ideen für Lösungen für Probleme von heute. Viele bahnbrechende Neuerungen in Wirtschaft und Gesellschaft gehen ja auf Science Fiction zurück. Aber gilt es auch für Bildung und Schule? Was können wir von dort aus der Science Fiction lernen? Damit hat sich eine Konferenz des Bildungsverlags Westermann in Berlin befasst. Bildung aus der Zukunft hieß das Ganze und Manfred Götzke hat sich das Ganze für uns angesehen.
Bildung kann von der Science Fiction profitieren. Davon ist die Politologin Isabella Herrmann überzeugt. Dabei geht es hier weniger um ganz konkrete Lösungen für die Bildung von morgen, sagt die Science-Fiction-Expertin, sondern eher um Trends und Herausforderungen.
Man versucht ja manchmal in die Science-Fiction zu gucken, ne, und denkt, ach, da ist alles schon erfunden, ja, wie können wir denn Dinge lösen? Aber so ist es gar nicht, man sieht Herausforderungen. Wenn KI mehr zum Einsatz kommt, was bedeutet das denn? Wir müssen dann Bildungsinstitutionen da vielleicht drauf reagieren. Oder wenn wir uns mehr in Virtual-Reality-Umgebungen aufhalten, was bedeutet dann sowas für die Schule? Da gibt eben Science Fiction so einen Ansatzpunkt für Diskussion, um darüber ins Gespräch zu kommen.
Mit diesen Diskussionsansätzen für die Bildung hat sich die Konferenz Bildung aus der Zukunft im Berliner Futurium beschäftigt. Digitalexpertinnen, Ökonomen und Bildungsexperten haben sich damit befasst, welche Ideen aus der Zukunft Schule und Bildung in der Gegenwart inspirieren könnten. Ein fast schon klassisches Beispiel für Science-Fiction und Bildung, der Roboteacher. Den gab es schon bei den Jetsons, der Science-Fiction-Version der Feuersteins in den 60ern. Die Robolehrerin Mrs. Brainwalker.
Und die zeigt eben diese Aufbruchsstimmung und den Fortschrittsglauben der 60er in den USA. Was Technik anbelangt, wir können mit Technik wirklich in die Zukunft schreiten. Und zur gleichen Zeit ist es auch ein Spiegel der Zeit, weil in den 1960ern die Babyboomer in die Schulen gedrängt sind und im Grunde die USA da aus den Nähten geplatzt sind.
In aktuellen Science-Fiction-Stoffen spielen dagegen virtuelle Realität und künstliche Intelligenz eher eine Rolle, sagt Herrmann.
Man taucht wirklich in das Digitale ein und hat dann komplett neue Bildungs- und Lernumgebungen. Und dann stellt sich eben auch die Frage, ne, was ist dann der Platz für die Schule und für Bildungsinstitutionen? Also geht es dann mehr um den sozialen Kontext, auch um das soziale Gefüge? Wo kriege ich dann eine Einordnung in die Gesellschaft, auch in die Demokratie? Und da ist eben auch eine große Herausforderung wiederum für Bildungsinstitutionen.
Herrmann hat auch eine konkrete Vorstellung davon, wie KI in der Bildung künftig sinnvoll eingesetzt werden kann. Die künstliche Intelligenz im Klassenzimmer sollte die menschlichen Lehrerinnen und Lehrer nicht abschaffen, sondern sie entlasten. Von nervigen Standardaufgaben wie Korrekturen etwa.
Dann haben auch tatsächlich echte Lehrerinnen und Lehrer die Möglichkeit, sich vielleicht besser um die Schüler zu kümmern und dann eben nicht zu einem Robo-Lehrer zu werden, der nur das Programm abspult.
Nur Zukunftsmusik ist das nicht. Schon heute gibt es selbstlernende Korrektursoftwares. In der Berufswelt spielt künstliche Intelligenz schon heute eine gewisse Rolle. In einigen Jahren dürfte KI viele Branchen verändern, andere Berufsfelder ganz neu erschaffen. Davon ist der Startup-Experte Marc Klages überzeugt, der sich über Jobprofile von morgen Gedanken macht. Er analysiert Zukunftsmodelle, die 10, 15 Jahre in die Zukunft gehen.
Ich glaube, dass wir jetzt in eine Phase kommen, wo Machine Learning Assistenzsysteme ermöglicht, die unterstützen bei unterschiedlichsten Berufen und dass wir eher eine Co-Evolution erleben werden. Und die müssen wir gestalten und dafür brauchen wir Digitalkunde und andere Dinge in den Schulen, um das zu vermitteln.
Nicht nur die KI wird Berufsfelder verändern oder neu schaffen. Auch der Klimawandel bzw. der Klimaschutz bringen ganz neue Erfordernisse mit sich. Etwa in der Landwirtschaft, erzählt Klages.
Ich könnte mir beispielsweise vorstellen, dass der Bauer oder die Bäuerin von morgen konfrontiert werden mit Ökosystemen, die weit über das hinausgehen, den Acker sozusagen zu bewirtschaften. Also mehr in Richtung Vertical Farming, In-House Farming, selbst Energie erzeugen, quasi ein Ökosystem für sich selber auch aufzubauen.
Für manche Ökonomen und Zukunftsforscher sieht die Berufswelt eher düster aus. Sie prognostizieren oft Massenarbeitslosigkeit, wenn künstliche Intelligenz Arbeitsplätze und ganze Berufsbilder verschwinden lässt. Für Klages bietet die KI dagegen viele Chancen.
Wir neigen in Deutschland dazu, immer in Dystopien zu denken. Vielleicht sollten wir mehr Science-Fiction-Literatur lesen, die in Utopien sozusagen überführen in Richtung vielleicht Star Trek und Co. Und davon muss man sich ein bisschen leiten lassen. Wenn wir die Bildung dahingehend ausrichten, dass wir Zukunftsmodelle verständlich ins Mindset überführen, also von jungen Menschen, aber auch von denen, die ausbilden, dann haben wir vielleicht die Möglichkeit, in der Utopie zu arbeiten.
Dazu müssten das Denken über die nahe und ferne Zukunft von Bildung und Berufswelt aber schon jetzt eine Rolle spielen. In den Schulen und bei der Lehrerausbildung an der Uni. Am besten schon heute.
Gestern haben wir an dieser Stelle ja schon über die ukrainischen Geflüchteten an den deutschen Hochschulen gesprochen, mit dem Schwerpunkt auf die Wissenschaftler. Heute schauen wir, wie es kurz vor Semesterstart bei den ukrainischen Studierenden aussieht, die nach Deutschland geflohen sind. Viele von ihnen wollen ihr Studium ja im Ausland fortsetzen. Aber die Frage ist, geht das so einfach? Kann man das an deutschen Hochschulen einfach machen? Daniela Remus konnte mit Betroffenen sprechen und berichtet für uns.
Arina ist 22 Jahre alt. Sie kommt aus Mariupol und hat an der Universität in Kharkiv Informatik und Mathe studiert. Als Russland die Ukraine überfiel, war sie im sechsten Semester. Zunächst studierte sie deshalb online weiter, denn im Sommersemester wollte sie ihr Studium mit dem Bachelor abschließen.
Ich musste meine Prüfungen noch in Mariupol ablegen. Ich musste 8 Kilometer laufen, bis ich Internetzugang habe. Deshalb musste ich das machen, wenn es mehr oder weniger schon nicht so gefährlich war. Und ich habe einige Prüfungen so abgelegt. Danach hatte ich schon die Möglichkeit, die Ukraine verlassen und nach Deutschland kommen.
Gemeinsam mit ihrer Tante ist Arina dann aus der Ukraine geflohen und lebt seit dem 19. Mai in Deutschland. Von hier aus hat sie ihr Bachelorstudium online abgeschlossen. Sie ist bei einer Familie in Niedersachsen untergekommen, die sie bereits seit 5 Jahren kennt. Denn damals war dies ihre Gastfamilie für einen Schüleraustausch. Jetzt gehört Arina zu den wenigen Geflüchteten aus der Ukraine, denen es gelungen ist, einen Studienplatz an einer deutschen Universität zu bekommen.
Ich wollte mal versuchen, ob ich schon im Wintersemester 2022 Masterstudium anfangen könnte. Und an der Uni Hamburg, es gibt so Ukraine-Hilfeabteilung. Ich habe mich gemeldet und ja, die Menschen, die da arbeiten, sie haben gesagt, ja, gut, wir helfen dir gerne.
Um in Deutschland studieren zu können, brauchen die Geflüchteten ziemlich gute Sprachkenntnisse, die sie mit einem offiziellen Zertifikat auf C1-Niveau nachweisen müssen und eine Hochschulzugangsberechtigung. Vor allem an den Sprachkenntnissen fehlt es, erklärt Jana Hesse, die bei Uni Hamburg Hilft arbeitet, der Studienorientierung für Geflüchtete.
Und das ist auch das Nadelöhr, mit dem jetzt eigentlich alle Personen zu kämpfen haben. Also eine Sprache zu lernen, das ist ja ein komplexer Vorgang und benötigt vor allem Zeit. In der Regel, das sind so unsere Erfahrungswerte, werden von keinen Sprachkenntnissen bis hin zu diesem C1-Niveau mindestens 1 bis 1,5 Jahre benötigt und das unter guten Voraussetzungen.
Gute Voraussetzungen? Damit meint Jana Hesse, dass die Geflüchteten sofort einen Platz in einem Sprachlernkurs bekommen, dass sie Integrationskurse besuchen können, eine Unterkunft finden und so weiter und so fort. Und das heißt in der Realität, die jungen Menschen müssen vor allem Deutsch lernen und warten. Hier das in der Ukraine begonnene Fachstudium fortzusetzen, gelingt nur in den seltensten Fällen, wie zum Beispiel bei Arina. Die deutschen Hochschulen bieten aber neben den regulären Studienplätzen weitere Unterstützungen an. Die Nutzung der Bibliotheken zum Beispiel, unentgeltliche Sprach- und Sportkurse, verschiedene Beratungsangebote. Ruslana lebt bereits seit 4 Jahren in Deutschland. Sie macht hier ihren Master und hilft jetzt beim Sonderprogramm Ukraine der Universität Bamberg.
Ich bin jetzt die Beraterin für dieses spezielle Ukraine-Programm, die wir haben. Wir lassen die Studierenden hier zu für ein Semester, ohne Abschluss möglich. Und auch die Leute können bei uns ein paar Lehrveranstaltungen auch machen, wenn das Sprachniveau reicht für diese Lehrveranstaltungen.
Wer zum Beispiel in der Schule Deutsch gelernt hat und ungefähr B1-Niveau erreicht, das bedeutet, dass im Alltag alle Situationen gut bewältigt werden können, kann für ein Semester ein Schnupperstudium an einer deutschen Universität machen. Das Bundesforschungsministerium hat rund 9 Millionen Euro dafür zur Verfügung gestellt. Viele Länder und Universitäten haben darüber hinaus Notfonds eingerichtet, um die jungen Menschen in dieser ausgesprochen schwierigen Situation fern ihres Heimatlandes finanziell zu unterstützen. Trotzdem ist die Situation für viele geflüchtete Studierende so ungewiss, dass sie den Spagat versuchen, einerseits an einer ukrainischen Uni online weiter zu studieren und gleichzeitig hier Deutsch zu lernen, weiß Jana Hesse.
Die ukrainischen Universitäten sind hervorragend aufgestellt, was den Online-Unterricht angeht. Aber es gibt viele Personen, die noch digital studieren. Und uns wird natürlich häufig auch die Frage gestellt, was besser ist, jetzt digital weiter zu studieren oder gegebenenfalls die Zeit zu investieren und in Sprachkurse hier in Deutschland zu gehen.
Die meisten geflüchteten Studierenden wollen nach dem Krieg unbedingt wieder in die Ukraine zurück. Aber wie sie in der Zeit bis dahin am besten weiterlernen, das ist eine ausgesprochen schwierige Entscheidung.
Dass in vielen großen Städten die Wohnungsnot sehr groß ist, das ist keine besonders neue Erkenntnis. Gerade in den Unistädten wie Würzburg oder auch Marburg sind die Mieten oft unbezahlbar für Studierende. Gleichzeitig gibt es aber auch kaum Wohnungen, in die sie überhaupt rein können. Besonders schlimm ist die Lage in München und trotzdem stehen da Teile der größten Studentenwohnanlage in Deutschland seit einiger Zeit leer. Susanne Lettenbauer hat sich vor Ort für uns umgehört.
Wie man hört, man hört nichts in Münchens Studentenstadt. Ein scharfer Wind fegt zwischen den vier leeren Hochhausblöcken hindurch. Mit Ketten verschlossene Türen, Graffiti an den Wänden, an den Fassaden lange Schlieren vom Wetter. In dem verbliebenen Lesesaal sitzt ein einzelner Student über seinem Buch. Die Aufsichtskraft, studentische Hilfskraft und ehemaliger Bewohner der Studentenstadt sieht traurig und verärgert auf die gespenstische Leere ringsum.
Ich finde es natürlich nicht optimal, weil das war auch mal eine sehr große Gemeinschaft. Und jetzt gibt es ja die nicht mehr. Da hat man sich getroffen, hat man gegrillt oder was gespielt und jetzt ist die ganze Stadt hier leer. Und dann ist mir nicht mehr wirklich klar, warum es jetzt alles leergezogen werden musste auf einmal.
Es ist schade. Ich habe auch früher im Orangenhaus gewohnt und musste ausziehen.
Hört man auch vom benachbarten Brotladen, in dem Studierende früher selbstgebackene Brote anboten und in Eigeninitiative ein Café betreiben.
Das ist ungefähr ja die Hälfte der Studentenstadt, die da leer steht jetzt momentan. Insgesamt 1200 kann man sagen, ja, stehen jetzt leer.
Ingo Wachendorfer, Sprecher des Studentenwerks München, ist der Ärger anzumerken. Das Drama begann mit einem Brand in der Kellersauna des einen Hochhauses im Februar 2021. Eine komplette Räumung des ersten Gebäudes war unausweichlich. Da die Häuser alle aus den 60er und 70er Jahren stammen, also relativ baugleich sind, befürchtete das Studentenwerk München einen Domino-Effekt, noch einen Brand oder ähnliches und räumte gleich noch das zweite Haus präventiv. Danach kam das dritte und vierte an die Reihe, erklärt Wachendorfer.
Das Risiko wollte man einfach nicht eingehen, dann haben wir gesagt, okay, dann ziehen wir das lieber zur Sicherheit auch leer. Und das Haus 9 wurde auch leergezogen, weil es eben auch von einem vom Zustand her innen letztendlich nicht mehr gut vermietbar ist. Und um diese Gebäude sanieren zu können, müssen sie auch leergezogen werden.
In dem Punkt streiten sich die Experten, ob die Sanierung nicht doch sukzessive durchgeführt werden könnte. Und eine andere Frage taucht auf. Welchen Komfort erwarten Studierende heute? Offensichtlich nicht mehr den Standard von vor 50 Jahren, ist das Studentenwerk überzeugt. Klar ist, ein Sanierungsstau besteht. Man geht von Asbestbelastung aus. Viel zu lange wurden die Räume, Flure und technischen Anlagen nicht renoviert. Die Mietpreise waren gering. Die Mittel für die Sanierung fehlten dem früheren Betreiber, einem privaten, eher alternativ arbeitenden Verein. Das Studentenwerk als neuer Besitzer nimmt im Schnitt für seine Zimmer auch nur rund 300 Euro, ein Schnäppchen für München. Jetzt fällt sogar das für mehr als 1200 Wohnheimplätze weg.
Es wäre leider nicht möglich und nicht zumutbar, diese Häuser weiter zu vermieten. Das Studentenwerk würde ja auch als erstes diese Häuser vermieten, weil das sind für uns ja auch Mieteinnahmen, die wir dringend brauchen.
Meint das Studentenwerk München und fordert seit Monaten Unterstützung vom Freistaat. 24,5 Millionen Euro stehen im Raum von geschätzten 100 Millionen Euro Gesamtkosten. Die Forderung lehnt das Bayerische Wissenschaftsministerium jedoch rundweg ab. Dessen Vorschläge, das Studentenwerk solle doch eigene Grundstücke verkaufen oder die Miete erhöhen, das heißt, die Studierenden mehr belasten. Das wiederum lehnt das Studentenwerk von vornherein ab, auch weil die Mieteinnahmen gedeckelt sind.
Wir haben momentan tatsächlich einfach keine Lösung, weil bei jedem Bauprojekt müssen wir eben Eigenmittel beisteuern. Wir können zwar auch einen Förderzuschuss vom Bauministerium beantragen, aber eben nur, wenn wir Eigenmittel einbringen. aufbringen, und zwar ungefähr ein Drittel der Kosten. Wir brauchen definitiv die Unterstützung, und zwar das Wissenschaftsministerium. Die sind auch für uns zuständig. Also diese Zuständigkeit kann man auch nicht wegleugnen. Wir stehen im Hochschulgesetz. Da sind diese Aufgaben verankert, unter anderem eben auch bezahlbarer Wohnraum.
Ein Beitrag von Susanne Lettenbauer. Und heute Mittag, kurz vor der Sendung, kam dann dazu diese Meldung. Die Bayerische Wohnungsbaugesellschaft prüft jetzt, ob sie die Häuser 9 und 12 der Studentenstadt übernehmen kann. Und das Wissenschaftsministerium will für die Sanierung knapp 32 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Und auch vom Bauministerium sollen zusätzliche Gelder zur Sanierung kommen. Wir werden das für Sie weiter beobachten. Und das war's für heute bei Campus und Karriere. Mein Name ist Mathis Jungblut. Schön, dass Sie dabei waren.